Do you remember things we've done together? Talked about being so free.
Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster über mir ist wie immer die Brenda. Hallo Brenda.
Hallo Christiane.
Man kann es vielleicht ein bisschen hören, die Brenda ist leider ein bisschen verkühlt. Also gute Besserung auf diesem Weg, aber wir haben es besprochen, du hast gesagt, du schaffst das.
Ich schaffe das. Also ich hab mir jetzt gerade meine Nasen-Einspray für heute Abend, habe ich mir für jetzt aufgehoben. Ich habe mich ein bisschen getobt für unser Gespräch und freue mich schon voll, weil das ist ein Thema, das ich total wichtig finde. Und ja, wir haben es irgendwie so lange vor und wir sollten viel auf das drüber reden. Aber
Genau. Auf unseren Gast freuen wir uns nämlich besonders. Wir haben dich schon ganz, ganz lange bei uns auf der Liste von Leuten, mit denen wir unbedingt reden wollen. Und heute ist es endlich soweit. Und zwar ist heute bei uns der Enver. Hallo.
Hallo.
Sehr schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ich werde dich jetzt mal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, warum wir so excited sind, dass wir heute mit dir reden. Du bist der Geschäftsführer von Balloontu und gemeinsam mit einem Kollegen bildest du dort den Vorstand, bist also für die finanzielle, inhaltliche und pädagogische Ausrichtung von Balloontu verantwortlich. Du kannst mich übrigens korrigieren, falls ich irgendeinen Blödsinn sage. Wer Balloontu nicht kennt, Brandon und ich, wir kennen es sehr gut, weil es ist ein gemeinnütziger Verein, der in Simmering ist. Und wie jeder weiß, wir lieben Simmering. Simmering ist das Zentrum der Welt, zumindest unserer. Und Balloontu, ihr habt mehrere Ziele. Ihr beschäftigt euch mit öffentlichen Räumen als Lebens- und Sozialraum für alle Menschen, dass der erhalten bleibt und dass die entsprechenden Gruppen oder alle möglichen Gruppen beziehungsweise alle Gruppen auch in Gestaltungsprozesse mit eingebunden werden, dass jeder zu Wort kommt, dass das Wohlbefinden von allen berücksichtigt wird. Und ihr bietet niederschwellige Angebote für soziale Arbeit, für Menschen aller Altersgruppen in Simmering. Da gibt es nämlich dann auch mehrere Untergruppen. Ich glaube, wir kommen eh dann noch drauf zu sprechen, was da ist. Es gibt Mojose, es gibt die Selfabrik, die gerade 5 Jahre alt geworden ist. Happy Birthday auf diesem Weg. Und das Fair Play Team und alles Mögliche zusammen. Und worum es genau gehen wird oder worüber wir genau reden wollen, mit dir habe ich jetzt schon ein bisschen angeteasert, aber die Brenda wird das noch etwas genauer erklären.
Ich habe das ein Thema, das ich total wichtig finde, nämlich gebt den Kindern das Kommando. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum ist hier keine einfache Aufgabe. Spielplätze neben Wohnhäusern werden als zu laut gesehen. Jugendliche auf öffentlichen Plätzen werden als Herumlungerer, unter Anführungszeichen, bezeichnet. Und sobald eine Grünfläche als Fußballplatz verwendet wird, wird sie gesperrt und ein bedrohten Verbotenschild gesetzt. Wir wollen mit dir über deine Arbeit mit den verschiedenen Zielgruppen reden, wieso du dich so standhaft für die Rechte aller Kinder und Jugendlichen einsetzt und woher du die Kraft nimmst und was dich antreibt. Und wie wir vielleicht alle dazu beitragen können, die Stadt auch wieder zu mehr einem Ort für Kinder und Jugendliche zu machen. Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go und die Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja, bin bereit.
Sehr gut. Fußball oder Volleyball?
Fußball.
Bei welcher Tätigkeit hast du das letzte Mal die Zeit vergessen?
Beim Putzen.
Als Kind wollte ich werden?
Ich glaube Feuerwehrmann.
Vorspeise oder Nachspeise?
Vorspeise.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Das wäre die Situation, also wirklich jetzt, die Situation, wie ich meinen Hund das letzte Mal gesehen habe, ohne es zu wissen, dass es das letzte Mal war. Das würde ich mal gerne anschauen.
Oh,
das klingt traurig, aber ist nicht so beabsichtigt. Also ist jetzt so spontan gekommen.
An einem freien Nachmittag mache ich am liebsten
Recherche arbeiten für die Wohnung oder ja, so Dinge, die halt noch besser laufen könnten oder funktionieren könnten. Und am Abend gehe ich am liebsten zum Würstelstand auf der Pilgrimbrücke zum Radi.
Jugendliche werden oft unterschätzt, weil?
Weil man ihnen Dinge nicht zutraut, weil man sie nicht kennt. Ja.
Das Schlauste, was mir einmal ein Kind gesagt hat, war?
Ja, es sind so viele Dinge, die so schlau sind. Also da fällt mir jetzt keins spontan ein.
Danke sagen möchte ich?
Danke sagen möchte ich dir, Christiane, dass du dich gemeldet hast und dass wir doch wieder in irgendeiner Form eben zusammenkommen. Weil ich war schon ein bisschen traurig, dass du dich da zurückgezogen hast. Das ist die Politik für mich total überraschend. Dann möchte ich halt Danke sagen halt den Kollegen, Kolleginnen hier und meiner Freundin.
Wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz.
Ich habe ein Lieblingsthema im Podcast. Eins davon ist wahrscheinlich Simmering und mein zweitliebstes Thema ist Bosnien. Auch darüber haben wir schon gesprochen heute und über bosnische Musik und so. Ich rede so viel derzeit über Bosnien, ich habe total Fernweh, es ist ganz furchtbar. Aber wir leiten unser Thema immer ein mit einer Frage von der Christiane.
Genau, die große mit Milch und Zuckerfrage, die erste. Und zwar ist die, was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht nur um den Geschmack, sondern um die Situation oder das rundherum, die Umgebung.
Der beste Kaffee, den ich getrunken habe, das war, also es ist eigentlich jedes Mal der beste Kaffee, wenn ich zu meiner Tante nach Bosnien komme. Die Tante ist die ältere Schwester meiner Mutter. Die macht den immer mit so viel Liebe. Und das schaut so einfach, wirklich so einfach aus, auf dem Herd. Einfach nur eine Schüssel, dann ein bisschen Wasser, ein bisschen Pulver. Und das schaut nicht so kompliziert aus, aber es schmeckt unglaublich gut. Und dazu gibt's immer Zucker. Wenn ich will, auch ein bisschen Milch. Was ich an diesem Kaffee sehr, sehr, sehr faszinierend finde, ist diese Crema, die sich da bildet oben. Und ich versuch's in Wien hier auch so. Ich habe es unzählige Male schon zu Hause gemacht, den Originalkaffee, den bosnischen Kaffee oder den griechischen Kaffee. Es ist nicht der türkische Kaffee, weil in der Türkei trinken sie lieber Tee, habe ich rausgefunden. Und es ist kein Tee, kein Kaffeetrinker dann.
Aber ist nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen dem bosnischen und dem türkischen Kaffee, dass der türkische, dass die schon ins Wasser auch Zucker geben? Weil der bosnische Kaffee ist
genau. Genau, die tun gleich den Zucker rein und das macht man, also so wie ich es kenne, genau, tut man den Zucker nicht in den Kaffee, sondern erst nachher mit Rahat Lokum oder irgendwelchen anderen Süßspeisen oder Zucker. So, es gibt ja auch dort im Supermarkt so einen speziellen Zucker zu kaufen, den man so zwischen die Zähne tut und dann mit der Tasse so trinkt.
Also im Kaffee trinken ist ein bisschen eine Wissenschaft. Aber wir wollen ja nicht nur über Bosnien reden, sondern wir wollen auch über deine Arbeit reden und Jugend im öffentlichen Raum. Wie bist du in die Arbeit mit Jugendlichen gekommen? Was war dein Weg dorthin?
Also zunächst möchte ich mal also doch eine kleine Korrektur vornehmen, also Korrekturberichtigung, weil ich bin nicht der Vorstand, ich bin die Geschäftsführung. Wir haben zwei Frauen im Vorstand, genau, weil wir ein Verein sind. Und dann gibt es den strategischen Teil des Vereins. Und dafür ist der Vorstand mit mir und der pädagogischen Leitung zuständig. Und dann gibt es den, sagen wir mal, operativen Teil. Das sind die Mitarbeiterinnen, die Angebotsleitungen, also das Tagesgeschäft. Nur so viel dazu. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, angefangen hat alles damit, dass es mir einfach sehr, sehr leicht fiel, mit Menschen zu tun. Ich hatte immer sehr viele Freunde und wurde immer irgendwie gemocht und für die Fehler, die ich halt hatte oder gehabt habe, da wurde ich auch glücklicherweise irgendwie nie gehänselt und jeder wollte halt, es klingt so paradiesisch oder irgendwie so, aber ich will da jetzt nicht übertreiben, also es lag mir sehr mit Menschen und mit vielen Menschen zusammenzuleben und zusammen zu sein, auch aufgrund der Situation, wie ich sie kennengelernt habe, weil wir waren eine Großfamilie und wir haben teilweise mit 14, 15 Personen in einem Raum geschlafen, weil der Platz war einfach nicht da damals, als ich geboren wurde in den 80er Jahren. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Da habe ich auch gemerkt, dass es irgendwie dass ich sehr, sehr gerne mit Menschen zusammen bin. Allerdings bin ich irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass man das irgendwie studieren kann oder dass man mit dem Geld verdienen kann. Weil für mich war das irgendwie ganz, ganz normal oder ganz natürlich, dass die Menschen oder Freunde, mittlerweile halt Bekannte, weil man lebt sich halt auseinander, beziehungsweise ja, jeder hat dann im Laufe der Zeit sein eigenes Leben, aber und deswegen leider nicht für alle Kontakt, also nicht mit allen Kontakt und für alle Zeit. Aber ich habe halt dann gemerkt, dass dann doch sehr, sehr viele Menschen zu mir kommen oder mit mir über ihre Probleme und Sorgen sprechen. Also nicht deshalb, weil ich halt so schlau bin oder so weise bin und so viel weiß, sondern einfach nur, weil sie einfach ein gutes Gefühl so bekommen bei mir und weil sie mir halt vertrauen können. Wahrscheinlich deshalb. Aber und ich war in Regensburg, da habe ich studiert, da habe ich auch 9 Jahre gelebt. Da hatte ich auch sehr viele Freunde und Freundinnen, die soziale Arbeit studiert haben. Aber ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, dass ich das studiere. Ich habe mich eher, also als Teenager war immer mein Ziel, irgendwas zu machen. Also wie kann ich, also das total naives Ziel, wie kann ich es schaffen, dass Jugoslawien wieder friedlich wird, beziehungsweise dass die Menschen sich dort irgendwie wieder mögen oder dass da Frieden herrscht und der Hass verschwindet und so. Und deswegen habe ich mich sehr für Geschichte interessiert. Ich habe wirklich alles gelesen über die Geschichte. Ich komme noch zur Frage, keine Sorge. Weil ich es einfach verstehen wollte, wie es so weit kommen konnte. Und ich habe wirklich alles dazu gelesen. Ausländische Quellen, sprich deutsche, österreichische, die ich dann verstanden habe. Dann die serbische Seite, kroatische Seite, die bosnische Seite. Und das wollte ich halt einfach verstehen. Und deswegen habe ich mich für Geschichte auch sehr interessiert und für Politik. Das habe ich dann auch begonnen zu studieren und ich habe es dann auch studiert in Kombination mit Geografie und dann habe ich irgendwann halt auch noch auf meine Mutter gehört und habe dann auch dazu halt Volkswirtschaft, aber internationale Volkswirtschaft mit Schwerpunkt Südosteuropa und da hatte ich wieder Balkan. Aber die soziale Arbeit war einfach sehr, sehr weit weg und dann bin ich nach Wien gekommen, beziehungsweise ich wollte nach Wien und dann habe ich mich bei Stellen, also um Stellen beworben wie Datenmanager, dann habe ich mich bei Siemens im Produktionsmanagement beworben oder in der Qualitätskontrolle und so weiter und so fort und dann habe ich auch ziemlich schnell in Wien Anschluss gefunden und dann haben die mich eigentlich gefragt, so Enver, wieso bewirbst dich bei so Stellen, wieso nicht soziale Arbeit oder das wäre doch was für dich oder so. Und dann habe ich von der Young Caritas, hat mir mein damaliger guter Freund Peter, hat mir eine Stellenanzeige, beziehungsweise der hat mir von der Käfigliga erzählt, dass man sich da engagieren kann. Die machen gute Sachen, die machen Trainings in den Käfigen für die Kinder und Jugendliche. Das ist, genau, das macht man ehrenamtlich, genau. Und das habe ich schon begonnen zu tun und das hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und insbesondere mit den in Anführungsstrichen schwierigeren, weil die sind gar nicht so schwierig, sie wollen einfach nur ernst genommen werden und wertgeschätzt werden. Und dann hat mir auch dieser Peter auch eine Stellenanzeige der Caritas Wien, aber es war eine Stelle in Niederösterreich, gezeigt. Da ging es um Asyl und Integration. Und wenn ich das gewusst hätte, halt was es ist, dann hätte ich mich gar nicht beworben, weil ich dachte, dass ich direkt mit den Menschen zu tun habe. Aber es war eigentlich nur eine Fortsetzung des Studiums, sprich halt wissenschaftliche Texte lesen, analysieren und in eine verständliche Sprache umschreiben. Das war nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann hat die Mitbewohnerin von Peter Snersko, genau so heißt der Freund, dem muss ich auch danken, hat mir eine Stellenanzeige von, genau dazwischen habe ich bei ein paar Projekten in Niederösterreich gearbeitet, auch als Jugendarbeiter beim Verein Jugendinitiative Triestingtal. Genau, die sind auch sehr, sehr nett. Da habe ich ein Projekt mitgemacht und dann habe ich auch bei der Kinderuni beziehungsweise beim Kinderbüro gearbeitet. Aber es waren alles Dinge so nebenbei und mich wollte ja keiner haben, also schon haben, aber als freier Dienstnehmer oder als Honorarkraft. Und die Begründung war immer, ja, du machst es schon gut, aber für unsere Fördergeber und Fördergeberinnen brauchen wir einen Menschen mit Studium, der das halt studiert hat. Und wir können dir leider keine feste Anstellung geben. Jetzt als Geschäftsführung weiß ich, dass das halt nicht so ist, dass man das ja wohl auch diese Leute anstellen kann, wenn man von ihnen überzeugt ist. Naja, wahrscheinlich war das halt damals nicht so. Und genau, und dann hat die Kathi, die Mitbewohnerin von Peter, hat mir diese Stellenanzeige von einem Verein Balundu gezeigt. Und den Verein Balundu kannte ich, weil ich ja in Simmering früher gewohnt habe, hier in der alten Dorfgasse, die jetzt Mautner-Markow-Gasse heißt. Und da bin ich ab und zu mal halt vorbeigegangen. Aber ich wusste jetzt nicht wirklich, was die tun. Aber in der Stellenanzeige, da war es mal klar. Also den Verein kannte ich vorher, aber nur den Namen. Und dann habe ich mich beworben, ohne die Ausbildung zu haben. Aber ich hatte halt eben mich und meine Lebenserfahrung und die Projekte oder diese Arbeitsstellen, bei denen ich halt als Honorarkraft gearbeitet habe, beziehungsweise als freier Dienstnehmer, ihnen möchte ich wirklich sehr, sehr danken, weil und ohne das hätte ich wahrscheinlich den Job bei Balu nicht bekommen. Und da hatte ich halt einfach das Gefühl, dass das passt. Die haben mir sofort eine fixe Anstellung gegeben, einen echten Dienstvertrag und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass man hier sagen kann, das, was man sich denkt und dass man hier auch Ideen halt einbringen kann und so sein kann, wie man ist und dass das geschätzt wird und deshalb arbeite ich auch hier sehr, sehr gerne. Und das seit 2014, genau.
Ich finde, das merkt man auch. Also ich habe doch hin und wieder mit dir und mit Balundu zu tun gehabt und man merkt, wenn man hinkommt, eben so wie du sagst, man wird wertgeschätzt, man merkt auch, dass die Kinder und die Jugendlichen sich extrem wohlfühlen, weil sie einfach so sein können, wie sie sind, weil sie nicht dafür irgendwie gleich verurteilt werden, weil sie nicht irgendwie gesagt bekommen, Mama, aber jetzt musst du ruhig sein, weil jetzt bist du im Hof draußen, sondern dass sie sich halt wirklich frei entfalten dürfen, dass sie sein können, wie sie wollen und dass sie vor allem einen Ort haben, wo sie hin können.
Danke. Es gibt ein sehr, sehr großes Defizit in unserem Bereich, dass die Leute eigentlich nicht wissen, was wir tun und dass es wirklich ein seriöser Beruf ist.
Ich wollte dich gerade fragen, vielleicht für unsere Hörer und Hörer, die ganz unverständlicherweise nicht wissen, was Balu und Simmering macht. Vielleicht magst du mal erklären, was ihr so macht im Bezirk und was ihr für Kinder und Jugendliche macht.
Also wir haben drei Angebote oder wenn man so will, drei Abteilungen und die kümmern sich um unterschiedliche Altersgruppen. Und zwar, da gibt es das Angebot Mojosa, die Abteilung Mojosa, die machen ein freizeitpädagogisches Angebot für 6- bis 14-Jährige in den Parks. Die kommen also in die Parkanlagen, spielen mit den Kindern, sprechen über Probleme, und wenn sie Probleme dann bemerken, dann schauen sie, dass diese gelöst werden, oder wenn diese nicht gelöst werden können, dann kennen die Mitarbeiterin, kennen dann Stellen, die dann diese Probleme lösen können. Genau, aber das passiert eher so spielerisch. Und dann idealerweise wird dann dieser Jugendliche oder dieses Kind oder dieser Teenager wird dann automatisch an die Senffabrik, unsere zweite Abteilung, herangeführt. Deswegen gibt es eine Überschneidung von 2 Jahren, weil die Senffabrik ist für 12-Jährige bis Mitte 20-Jährige die Ansprechperson, und da werden die praktisch übergeben in dieses Angebot, und die machen eher so für die beschäftigen sich eher mit den coolen Themen für die Jugendlichen, also für die Jugendlichen interessanten Themen. Da geht's weniger um das Spielerische, da geht's eher um andere lebenswichtige Themen wie die Liebe, die erste Liebe, die erste Beziehung, Identität, wer bin ich und warum, und dann Probleme mit Eltern, Abnabelungsprozesse, dann Kontakt mit Drogen, schlechten Freunden oder schlechten Menschen, also weil Freunde sind an sich keine schlechten Menschen, sonst wären es ja keine Freunde, genau. Und dann haben wir auch noch ein Angebot, also die Senffabrik, die machen auch so Dinge wie Beratung in Bezug auf die Berufswahl und helfen denen eigentlich in jeder Lebenssituation, auch rechtlich. Mhm. Also rechtliche Beratung. Darf meine Mutter wirklich mich schlagen? Ist es okay, wenn mein Vater das und das macht? So. Also es gibt, die Bandbreite ist wirklich. Oder was darf ich mir im Internet anschauen oder herunterladen oder streamen? Also wirklich die volle Bandbreite. Und dann haben wir noch eine Abteilung, das Fairplay-Team. Das Fairplay-Team ist ein Gemeinwesen-Projekt, sage ich jetzt nicht mehr, weil es war mal ein Projekt, Pilotprojekt der Stadt Wien. Und jetzt ist das mittlerweile, haben wir das seit 2013, ganzjähriges Angebot beim Verein. Und Gemeinwesenarbeit bedeutet, es gibt ein Problem im öffentlichen Raum, in einer Parkanlage oder in einer Wohnhaussiedlung gibt es ein Problem. Und da kommt das Fairplay-Team hin. Und jetzt kommt ein wichtiger Unterschied zu Mojosa. Wenn es ein Problem im öffentlichen Raum gibt und es kommt ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von Mojosa hin, dann sind sie die Anwälte oder die Anwältinnen der Kinder und Jugendlichen. Wenn es einfach nicht hinkommt, dann gibt es keine zweite Meinung, die sind für die Jugendlichen da. Das Fairplay-Team kommt hin und schaut sich die Situation erstmal an und hört halt alle an. Und dann wird versucht, dann gemeinsam eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt. Mojosa schaut, dass die Kinder und Teenies zufrieden sind. Ob die anderen dann zufrieden sind, ja, schauen wir mal. Das ist zweitrangig. Die Senffabrik schaut, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zufrieden sind. Ob die anderen dann zufrieden sind, ob die Seniorin zufrieden ist oder ob du als Anwohnerin oder ihr als Anwohnerin zufrieden seid, es ist auch zweitrangig. Wichtig ist erstmal, dass die Jugendlichen Platz nehmen. Aber das Fairplay-Team schaut eher drauf, dass sie durch halt verschiedene Methoden rausfinden, wer ist jetzt an diesem Platz die benachteiligte Gruppe. Und das kannst jetzt du sein, oder das kann ich sein, oder es kann das Kind sein, oder es kann sonst wer sein. Und für diese Gruppe setzen sie sich dann ein, an diesem Platz.
Du hast vorher schon kurz am Rande erwähnt, wie du über die Käfige geredet hast. Also Fußballkäfige, falls der Begriff nicht allgemein bekannt ist.
Genau, Fußballkäfige.
dass du da mit den schweren Jugendlichen unter Anführungszeichen gearbeitet hast, aber es sind ja eigentlich keine schweren Jugendlichen, sondern es sind Jugendliche mit Problemen oder sie werden halt einfach nur gesehen als, okay, Jugendlich, das heißt, du bist sicher ein schwerer Jugendlicher. Und prinzipiell glaube ich, dass das in Simmering gerade der Fall ist, dass man prinzipiell davon ausgeht, dass Jugendliche, die in Simmering wohnen oder die aus Simmering kommen, du bist auf jeden Fall ein Problemfall und du bist auf jeden Fall ein Brennpunktkind. Das ist schon einmal die generelle Voreingenommenheit. Also zumindest ist das mir oft so vorgekommen. Was sagst du zu so Leuten, die meinen so, okay, Jugendliche aus Simmering, Problemfall?
Ja, dann frage ich erstmal, wie meinst du das? Oder wie meinen sie das? Oder wieso ist das ein Problemfall? Und es ist auch so, dass, deswegen hat mir das gefallen am Anfang, weil ihr dann gesagt habt, Simmering ist der weltbeste Bezirk, weil lustigerweise bei jeder größeren halt Vernetzung, wo halt andere Geschäftsführungen oder weiß was ich, andere Vorstände, keine Ahnung, irgendwie zusammenkommen und dann gibt's so eine Vorstellrunde und dann sage ich dann immer, wirklich, aber da lächle ich nicht dabei, sondern das schaue ich so mal. Und ich habe das Glück, im schönsten Bezirk, Wiener Bezirk, zu arbeiten, nämlich in Simmering. Und dann sehe ich genau das, was du meinst. Entweder sind sie verwundert oder sie lachen oder sie fragen sich, was soll das? Und das ist halt, Simmering hat ein schlechtes Image. Und also sprich, es will niemand da wohnen und die Menschen, die da sind, die da wohnen, die sind asozial, ungebildet, können sich nicht benehmen und so sind die Jugendlichen auch, sind so laut, sie haben keine Manieren und es gibt allgemein überall auf der Welt und auch in Simmering, so wird's gesagt, zu viele Ausländer.
Dazu sagen muss auch, Simmering ist in Wien von der Altersstruktur her der jüngste Bezirk. Also im Vergleich zu den anderen Bezirken
sind wir der jüngste.
Ja. Ich wollte dich fragen, Simmering ist halt, wir haben das Glück, dass wir noch viele Grünflächen haben, dass wir noch viel Platz haben in manchen Bereichen. Findest du, dass die Stadt, also das Städte überhaupt, dass die dafür gemacht sind, dass Jugendliche auch Raum kriegen?
Nein. Ich finde, dass die Stadtplanung, also ich war damals natürlich nicht dabei, in den 50er, 60er Jahren schon so ausgelegt worden ist in Wien, oder vielleicht 70er Jahre, schon so ausgelegt worden ist, dass da zwischen sehr, sehr viele Grünflächen und sehr, sehr viele sogenannte Städten gibt, wo die Leute ins Grüne können, beziehungsweise frei und ruhig spielen können, aber das gibt's mittlerweile halt überhaupt nicht. Und woran das liegt, ja, ich kann nur mutmaßen an dem Immobilienmarkt, an dem Zuzug, dass es Wohnraum braucht. Und als ich 2012 nach Wien gekommen bin, bin nach Simmering gezogen, und zwar ganz bewusst, aber das kann man wann anders besprechen, wieso. Ganz bewusst nach Simmering, da haben alle gelacht erstmal, aber war mir auch egal. Ich habe mir auch das Simmering-Buch gekauft oder geliehen, das von Havelka. Und genau, was mir da gefallen hat an Simmering im Vergleich zu den anderen Bezirken, war einfach, dass in Simmering noch sehr, sehr viele Freiflächen gab, die Rappachgasse, da beim Hübler, dann wenn man da Richtung Hofgartel fährt, genau, dort auch, also überall, es gab noch genug oder sehr, sehr viel Grün, so dass wenn mich Leute besucht haben in Simmering, dann gedacht haben, boah, da kann man ja so richtig atmen und so schöne große Grünanlagen, und das hat sich jetzt auch dieser Ort, an dem ich heute sitze, der war früher eine Gstätten. Also früher meine ich, der war 2012, 2013 eine Gstätten. Und das ist jetzt ein riesen, riesen, Riesenbau, Riesenplatz, am Franz-Haas-Platz. Ganz viele Häuser stehen hier. Und ja, es wird, also ich weiß nicht, ob die Jugendlichen in den 50er, 60er, 70er Jahren mitgedacht worden sind, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber Also jetzt finde ich, dass diese überhaupt nicht mitgedacht werden bei der Stadtplanung und es wird auch nicht berücksichtigt, dass man einfach also nicht nur die Jugendlichen, sondern auch wir alle einfach mehr Grünflächen brauchen, beziehungsweise Raum, in dem wir so sein können, wie wir wollen, laut, leise, also wie wir sein wollen. Und um die Frage zu beantworten, also ich finde nicht, dass die Stadt für die Jugendlichen gemacht ist. Also was es sehr wohl gibt, Entschuldigung, was es sehr wohl gibt, es gibt halt sehr viele Fußballplätze, Fußballkäfige und so weiter, Spielplätze für kleine Kinder, aber es gibt wenig Plätze, weil noch ein kleiner Sprung nach London zum Beispiel, dort gibt es keinen einzigen Platz, also ich kenne keinen, wo du konsumfrei in Ruhe sitzen kannst und ein Bier trinken kannst und Party machen kannst. Vielleicht kenne ich London zu schlecht, wahrscheinlich schon, aber also mir ist es auch wichtig, dass man noch genug konsumfreie Plätze erhalten, also die es gibt oder halt neue schaffen. Und das bedeutet halt auch einen Platz, an dem ich auch mal halt laute Musik hören kann, an dem ich halt mein Getränk, mal meine Cola trinken kann, ohne dass irgendjemand gleich kommt und sagt, hey, sei leise, Musik aus, trink nicht und auch ohne, dass die Jugendarbeit hinkommt.
Ohne dass die Jugendarbeit hinkommt.
Ja, genau. Also, dass es Rückzugsorte gibt für die Jugendlichen, dass die halt auch mal sich treffen können, ohne dass irgendwie gleich jemand kommt. Ist zwar sehr nett und die mögen uns ja auch sehr, aber es ist halt auch mal wichtig, dass da nicht jeden Tag irgendeiner daherkommt und sagt, hallo, wie geht's dir? Und dich stört.
Ja, ich meine, es ist ja das, was man, glaube ich, oft hört, wenn man mit Jugendlichen, also wenn man mit Jugendlichen spricht, als auch Menschen, die in Gegenden wohnen, wo Jugendliche sind, halt auf Kinderspielplätzen oder so, dass es sich halt nicht verträgt. Ja? Dass halt in der Nacht die Jugendlichen auf Kinderspielplätzen sind, weil sie halt keinen anderen Raum haben, muss ich genauso wie du sagst. Ja?
Ja. Und zu Hause können sie nicht sein. Also irgendwann kommst halt in ein Alter, dann grenzt du dich halt immer mehr ab zu deinen Eltern hin, dann zu deinen Freunden, zu deinen Nicht-Freunden und dann willst du halt einfach, dann sind die Verhältnisse zu Hause jetzt auch nicht die besten, um nicht zu sagen sehr, sehr schlecht. Es gibt keinen Platz. Also gehst du dorthin, wo du halt ein bisschen Freiheit hast, nämlich in den öffentlichen Raum. Und wo du halt dann mit Freunden reden kannst, wo nicht deine Mutter oder der Vater kommt gleich und dich schlägt, weil du jetzt mal ein bisschen laut Musik gehört hast, sondern einfach, wo du halt einfach freier und nicht beobachtet von deinen Eltern halt einfach sein kannst. Und dann kommst du eben wieder an einen Platz, an einen öffentlichen Platz und dann rufen die Leute die Polizei, weil du dort bist. Oder weil du zu laut gelacht hast oder sonst. Und dann kommt die Polizei. Die Polizei kann natürlich nichts machen, weil du ja nichts gemacht hast.
Aber es geht ja auch darum, dass nämlich die Jugendlichen und Kinder, die dann im öffentlichen Raum sind, dass die ja auf eine gewisse Art auch sicher sind. Weil es ist halt auch, wenn man dann Rückzugsorte sucht, die eben genauso sind, wie du es beschreibst, muss man auch darauf schauen, dass da nichts passieren kann. Ne? Und deswegen glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass diese Räume geschaffen werden für Kinder und Jugendliche. Aber ich stelle jetzt mal die zweite mit Milch und Zucker Frage, und zwar, was kann man von dir lernen?
Ich würde es mir nicht anmaßen, da zu sagen, dass man was von mir lernen kann. Also das soll jeder selber beurteilen oder jeder selber beurteilen.
Also leicht lassen wir dich auch nicht damit aus. Weil das ist so die Standardantwort, die wir immer bekommen. Also, ah nein, von mir kann man nichts lernen, aber das stimmt nicht. Also man kann ja von jedem was lernen. Und also so wie ich dich kennengelernt habe, oder auch was du jetzt gerade erzählt hast, also dieses Vermitteln, dieses sich in andere reinfühlen können, dieses zu wissen, okay, jetzt bin ich am Zug oder jetzt bin ich gefragt, dass ich wirklich was tue. Ich glaube, das kann man schon von dir lernen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das von Menschen lernen kann, weil das kommt manchen Leuten, du hast ja am Anfang gesagt, du bist prinzipiell ein sehr sozialer Mensch. Manche Leute sind das halt einfach nicht. Und ja. Manche Leute müssen das auch ein bisschen lernen. Also ich glaube schon, dass man das durchaus von dir lernen kann.
Ja, schon. Danke, dass du das gesagt hast. Das ist sehr nett. Ja, also was man vielleicht, ja, was ich halt vielleicht gut kann, ist halt mit schwierigen Situationen umgehen, mit Rückschlägen, genau wie man da rauskommt. Deswegen kann ich das auch sehr gut dann an Jugendliche, besonders an Jugendliche halt weitergeben, dass es für alles eine Lösung gibt. Dann, dass man halt nie aufgeben sollte. Und was mir halt ganz wichtig ist, halt, dass man halt, das kann man sich vielleicht mitnehmen, dass man wirklich sich jeden Menschen erstmal anhört und ihn mal oder sie mal als Menschen sieht erstmal in erster Linie und sich mal anschaut und dann sich fragt, ja, was steckt dahinter? Weil dann kommt man schon irgendwie zu einer Lösung oder zum Problem. Und ich bin kein Freund ja, ich habe jetzt eine Meinung und die ist so und die ist die beste und alles andere ist blöd und alle anderen haben nicht recht und die trotteln und weiß es ich. Also damit kann ich halt ganz schwer. Und deswegen, vielleicht kann man sich das halt, ja, dazu braucht man halt Geduld. Vielleicht habe ich keine Geduld in anderen Bereichen, Lebensbereichen, aber da ist es, finde ich, halt ganz wichtig, halt sich auch in den Menschen hineinzufühlen und zuzuhören und wirklich erstmal sich halt alles anzuhören und dann versuchen, mit Argumenten diese Menschen von etwas anderem zu überzeugen oder ihm mit Argumenten helfen, aus einer Situation herauszukommen. Und dann positiverweise, also im besten Sinne einen Samen zu pflanzen, der sich im Kopf des Menschen halt so entwickelt, dass der halt davon profitieren kann.
Ich glaube, es haben dir die Jugendlichen Geduld beigebracht.
Ja, vielleicht Geduld, dass man halt vielleicht, ja, doch, das ist Geduld, ja. Weil man einfach, wenn du auf Provokationen gar nicht eingehst, beziehungsweise einfach mal ruhig bleibst, also ruhig bleibst und nicht sofort irgendwas tust, sondern einfach so, ja, es ist total langweilig, was du da machst. Kannst du nicht was anders sagen oder tun? Dann geben sie halt, also geben sie in Anführungsstrichen schnell auf und dann findest du schneller eine Gesprächsebene. Insofern, ja, doch, doch, kann man schon sagen, dass sie mir da schon, oh, ja, doch, Geduld beigebracht haben. Oder dazu beigetragen haben, dass meine Geduld länger wird.
Wenn du nochmal entscheiden könntest, was du studierst, würdest du soziale Arbeit studieren oder würdest du wieder den gleichen Weg gehen?
Ich würde den gleichen Weg gehen. Weil das Geographiestudium ist das schönste Studium der Welt und ich finde, jeder und jede sollte, wenn es die Möglichkeit gibt, Geographie zu studieren, sollte das machen.
Wirklich?
Warum?
Ich habe
Ja.
angefangen, Geografie zu studieren. Ich habe
Echt?
es nicht so prickelnd gefunden.
Okay. Wieso?
Ich weiß nicht, ich habe es so langweilig gefunden. Also ich bin mir sicher, dass gegen Ende hin, also hätte ich es weitergemacht, wäre es sicher spannender geworden. Es war auch nicht nur langweilig, aber gerade am Anfang diese ganzen Gesteinsschichten oder so, nein.
Ja,
Also das, nein, das war nicht meins.
Bodenkunde und Geomorphologie hat jetzt auch nicht so zu meinen Lieblingsbereichen gehört, aber was ich halt schön fand an Geografie, dass du wirklich überall so ein bisschen einen Einblick kriegst und überall ein bisschen mitreden kannst, aber wie soll ich sagen, nicht nur auf einen Bereich so halt beschränkt bist und du lernst, also ich habe halt gelernt, die Welt als ein System zu sehen und wie das alles zusammenspielt, wie der Sozialraum, jetzt kommen wir wieder zur sozialen Arbeit, wie der Raum auf den Mensch wirkt und der Mensch auf den Raum. Und das fand ich so spannend und dass dann auch Räume Systeme sein können und bilden können. Und dass sie natürlich so Städtesysteme oder Regionen und noch, also ich fand das sehr, sehr interessant und auch die Bewegung, dass es Städte gibt oder Regionen gibt, die aufgrund von strategischen Planungen oder von halt besserer Planung, dass sie es schaffen, anderen Regionen die Menschen zu ziehen, dass sie dahin ziehen. Und damit meine ich jetzt nicht Krieg oder sonst was, sondern dass sie einfach attraktiver werden für bestimmte Gruppen und dann die siedeln sich dann dort an oder ziehen dort um und davon profitiert die ganze Region und das Ganze als System zu sehen und dann kommt auch noch Klima dazu und aber da habe ich wirklich an der Uni Regensburg habe ich wirklich das Denken in Systemen und Prozessen wirklich gelernt und das kannst du auch auf alles andere übertragen. Und für meine Arbeit dann später als Sozialarbeiter, oder ich bezeichne mich so selber, es darf sich ja jeder so bezeichnen, weil es gibt ja keine Berufsgesetz, wirklich alle so bezeichnen, aber dass mein Geografiestudium mir am allermeisten etwas für diese Arbeit gebracht hat. Also nicht die Volkswirtschaft und nicht die Politik und nicht die Geschichte. Das fand ich spannend.
Ich habe ja auch Politik studiert und ich war 2001 das erste Mal in Bosnien und wie ich zurückgekommen bin von der Reise, habe ich auch das gleiche Bedürfnis gehabt wie du, nämlich alles zu lesen, was jemals dazu geschrieben worden ist, weil ich es einfach auch verstehen wollte. Und ich muss sagen, das hat mir total viel gelernt, wenn man irgendwie so diese ganzen Geschichten liest. Es ist nicht nur die geschichtliche Aufarbeitung, sondern vor allem die soziale Aufarbeitung und den Hintergrund. Und das hat mir total viel gebracht, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen andere Menschen zu verstehen. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, ich habe nach dem viel Lesen und viele Bücher und viele Geschichten und so, habe ich viel mehr Verständnis gehabt für Menschen, die aus Ex-Jugoslawien in Österreich sind. Und ich glaube, dass man das manchmal vergisst, dass wir mit Menschen zusammenleben, auch in Simmering, die auch eine Geschichte haben, die vielleicht nicht so super ist.
Mhm.
Und auch ein Land haben, wo sie eigentlich herkommen, also wo sie aufgewachsen sind, auf das sie stolz sind. Und es auch sein dürfen und sein sollen eigentlich.
Ja, und halt, oder vielleicht kein Land haben. Das ist ein Schmerz, der sitzt bei allen, auch wenn sie jetzt ihr Serbien haben oder ihr Kroatien haben oder ihr Bosnien haben, aber der Schmerz, die Heimat doch irgendwie verloren zu haben. Und das haben alle verloren. Also der sitzt halt schon tief. Also nicht nur bei mir. Also es brennt sich halt schon ein. Also deine Heimat. Und es gibt so einen bescheuerten Spruch. Also wie geht das? Bitte helf mir. Du lernst erst dann was zu schätzen, wenn du es verloren hast.
Ja, irgendwie so.
Ja, und klar, wenn ich da jetzt in Österreich oder in Deutschland sitze und ja, kann ich auch so groß tun. Ja, wir haben keine Länder, man braucht keine Nationen, man braucht gar nichts und so weiter. Und das spreche ich halt aus einer Position heraus, weil ich es habe, weil ich so generös bin. Ich habe eine Heimat, ich habe die Sicherheit, ich hab noch nichts verloren. Aber wenn du es verlierst, also natürlich auch die Leute damals, die haben auch so gedacht, ach komm, was brauchst du Grenzen? Also mit Grenzen, da meine ich Staaten, sowieso braucht's das? Oder Heimat, ich bin Weltenbürger oder ich bin Weltenbürgerin. Aber wenn du das verlierst, also und dann kommst du irgendwo hin und keiner will dich haben, du fühlst dich nirgendwo zugehörig und du kannst nicht mehr zurück, weil das gibt's halt nicht mehr. Das ist halt dann einfach, ja, heimatlos. Und dann beschäftigt man sich das ganze Leben, egal ob sie zugeben oder nicht, die geben es dann irgendwann zu, Das weiß ich aus Erfahrung. Also mit zugeben klingt so, als ob sie irgendwie angeklagt werden von mir. Nein, aber es ist einfach so. Du vermisst das einfach.
Und von man darf nicht vergessen, dass diese Geschichte ja in Generationen mitgegeben wird. Das sind ja auch die, die dann hier geboren sind schon, kennen ja auch diese Geschichte. Und, ja, und das ist das, was man vergisst. Das sind auch Menschen, wo die schon zweite, dritte Generation hier sind, haben eine Geschichte, die sie aus ihrer Familie mittragen.
Ja, diese Sehnsucht einfach. Ja,
ja, total. Also wir haben vor einem Jahr circa haben wir zu Gast gehabt, eine Journalistin, die ihre Familie kommt auch aus Bosnien, und sie hat gesagt, ihre Mutter, wie sie gekommen ist, sie hat sich nicht ausgesucht, herzukommen. Sie wäre gern zu Hause geblieben. Und ja, ging halt nicht.
Das wird jetzt eine komische Überleitung dritt mit Milch und Zuckerfrage. Und zwar ist das, was bringt dich zum Lachen?
Viele Sachen, weil ich sehr, sehr gerne lache. Situationskomik, dann lache ich manchmal über mich selber. Und so halt, wie ich schaue, was mir halt passiert, oder dass ich überhaupt irgendeinen blöden Gedanken habe, und dann teile ich es halt den Leuten mit, oder wie wäre es, wenn das so wäre, also ganz kleine Sachen. Und als Kind habe ich Louis Dauphiné, über ihn gelacht. Bitte.
Bringen dich die Jugendlichen in deiner Arbeit zum Lachen?
Ja, immer. Also das klingt immer, nein, also immer ist gemeint, damit ist gemeint sehr, sehr oft, weil sie, wenn sie halt so ein, wenn sie cool sein wollen. so. Und ich weiß, dass diese Lebensphase ist echt furchtbar. Du bist so unsicher, du weißt nicht, also du kämpfst mit dir selber und so weiter, du bist gerade im Entwickeln, aber du willst es irgendwie überspielen, und das ist hoffentlich hören das keine Jugendlichen jetzt. Dann kommen sie so total cool daher und schaut so, also manchmal sitzen wir dann da, also, aber nicht vor ihnen, also wir lachen sie nicht aus, sondern wir lachen dann für uns, wie so total überzeichnet sie cool daherkommen. Das finde ich echt lustig. Oder wenn ich halt so Fragen gestellt bekomme, wie, waren Sie auch mal Jugendlicher? Und sage ich, nein, ich bin so. Aber das sind so die um die 10-Jährigen, genau, die mich dann fragen, oder sind sie mit dem Bart auf die Welt gekommen?
Ich glaube, da geht's allen gleich. Also selbst, also wenn man so zurückdenkt, wenn man selber so zwischen 10 und 15 war, was man da alles gemacht hat, gesagt hat, getan hat, da denkt man sich jetzt auch so, um Gottes Willen. Also was genau. Du glaubst, was lustig und cool ist.
Ja, genau. Nope.
Gibt es eigentlich irgendeine Begegnung oder irgendein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, woran du immer noch so zurückdenkst in deiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, wo du sagst, okay, das hat dich irgendwie nachhaltig geprägt?
Ich glaube, es gibt nicht das eine Ereignis, aber was mir halt dann, es gibt mehrere, also so Gespräche zum Beispiel mit tschetschenischen, in Anführungsstrichen, Jugendlichen, weil es waren ja eigentlich nur von einer Gruppe von 14 Jugendlichen nur zwei aus Tschetschenien, und der Rest war ein sehr, sehr bunter Simmeringer Mix. Aber die haben sich als Tschetschenen bezeichnet, und ja. Und da ging es halt ganz viel um Männlichkeit und um Religion und um Stärke, und genau, und das waren immer sehr, sehr intensive Gespräche, aber ich habe dann hinterher einfach gemerkt, also ein paar Monate später, es war ein Prozess einfach, dass das Gespräch halt oder die Gespräche viel gebracht haben, und genau, und dann habe ich mich halt dann gefreut, dass dann doch nicht alle irgendwie auf die schiefe Bahn, also schiefe Bahn im Sinne von dem Blödsinn halt weitergemacht, den sie bisher ja, oder bis zu dem Zeitpunkt halt gemacht habe. Genau, das war gut, oder eben einfach auch ein Gespräch mit einem, ja, halt fast radikalisierten Jugendlichen, wo ihm dann einfach auch, also ich habe ihn nicht geschimpft oder sonst was, sondern ich habe ihm halt einfach Fragen gestellt. Und ich glaube, dass ich halt mit meiner Geschichte halt doch einen kleinen Vorteil habe, weil ich weiß, wovon ich rede, und ich kenne, also es gibt keinen Schmerz, den er erlebt hat, den ich nicht schon erlebt habe, und das ist halt schon ein Vorteil, und ich habe ihm halt nur Fragen gestellt, und ja, und das hat halt, ja, aus meiner Sicht zu einer besseren, ja, Situation bei ihm geführt, oder zu einer Weltanschauung. Aber es sind halt alles Dinge, die wollen halt irgendwo dazugehören. Und genau, und was mir halt ganz wichtig ist, ist zu sagen, ich habe noch niemals ein schlechtes Erlebnis gehabt, wenn ich einen Jugendlichen oder ein Kind oder Jugendliche als Österreicherin bezeichnet habe oder als Simmeringerin bezeichnet habe oder als Wienerin. Dann habe ich noch nie erlebt, weil sie so, was, warum? Ja, aber ich komme aus, so, ja, wo bist du geboren? Ah, Wien. Ja, also ich komme aus Deutschland hierher und ich sehe dich, du sprichst Wienerisch, du bist aus Simmering, siehst, also für mich bist du aus Simmeringer. Und dann habe ich, da waren sie ganz, ganz, ganz erstaunt, weil ich habe ein bisschen damit gespielt. Ich komme aus Deutschland hierher, da gar keine Ahnung so. Und ich weiß ja nicht, wie die Simmeringer so ausschauen oder Simmeringerinnen so ausschauen. Und dann, aber was ich halt schon beobachtet habe, es klingt alles jetzt ein bisschen naiv, aber ich habe so erlebt, Leute, sowas, dass sie sich gefreut haben, und ich hatte ja den Eindruck und das Gefühl, dass sie da wirklich das zum ersten Mal hören, dass ihnen diese Eigenschaft, genau diese, also Österreich und Wien oder Simmering, dass sie so gesehen werden und dass es ihnen gefällt. Dass sie das vielleicht zum allerersten Mal gehört haben. Genau, und das ist eben auch das Problem oder die Schwierigkeit bei Jugendlichen. Also die sind hierher gekommen, wie auch immer, und die haben halt das zweithöchste Opfer gebracht in ihrem Leben, nämlich die Heimat verloren. Das höchste Opfer, was man bringen kann, ist halt sein Leben. Und sind hier und gehören halt nirgendwo dazu. Und das betrifft aber auch jetzt die, wie sagt man, Österreicherinnen und Österreicher, die in der 10. Generation nachweislich auf dem Gebiet von Niederösterreich sind. Also die wollen ja auch dazu gehören. Also es gibt mehrere Dinge, die dich trennen oder die dazu führen, dass die Leute in Gruppen unterteilt werden, sprich dazugehören. Und es gibt auch Dinge, die dazu führen, dass du halt dazugehörst. Und das geht um besonders in so einer Zeit, wie du es vorhin beschrieben hast, zwischen 10 und 15 und 16, ist ja einfach, du willst irgendwo dazugehören. Und du bist halt dann mal, wenn es halt kein anderes Angebot gibt in Sachsen, okay, jetzt Situation ein bisschen anders, aber es gibt kein anderes Angebot, es gibt keine Jugendkultur, du gehst halt zu den Skinheads oder du gehst zu den Linken. Und, das, was es gerade gibt, oder der Bayerische Wald war halt voller Heavy Metal Bands. Mhm. Also, weil es halt diese Jugendkultur, es nur das gab dort. Und anderswo gab es ein bisschen Hip-Hop, dann gab es das und so weiter. Also, was ich sagen will, jeder will halt irgendwo dazugehören. Und ich finde, da gehören halt beide Seiten dazu.
Es geht auch darum, ein bisschen schon gegen Ende dieses Podcasts so einen Ausblick zu geben und so einen vielleicht einen Input zu geben. Was können wir als Menschen, also ich jetzt in dem Fall als Insimmering, oder was können wir als Menschen, die hier wohnen, dazu beitragen, dass Jugendliche leichter haben? Wie kann man Balloon Do unterstützen? Was braucht ihr? Was kann man tun? Und ja, das ist mal meine Frage.
Ja, also was man tun kann, ist halt einfach mit Jugendlichen und Kindern so reden, wie ihr auch wollt, dass man mit euch spricht. Auch ganz erstaunliche Erlebnisse gemacht mit Beschwerdeführerinnen oder Anrainerinnen, die sich über Jugendliche beschweren. Da habe ich gesagt, ja, sind Sie schon mal runtergegangen und haben Sie so, wie Sie mit mir reden, mit Ihnen gesprochen? Weil Sie haben auch Verständnis für Sie. Und da habe ich gesagt, gehen Sie runter, ich kann Sie begleiten, sagen Sie einfach, ja, ich habe, morgen muss ich um 5 Uhr in der Früh aufstehen, muss jetzt schon schlafen, so weiter, und ich habe Frühschicht. Reden Sie einfach mit Ihnen. Weil wenn Sie runterschreien, schlecht, nee, und weiß es ich, so, dann wird nichts Positives zurückkommen. Und dann hat sie das halt gemacht, und das hat wirklich, ja, Jugendliche wären nicht Jugendliche, wenn man nicht noch 2-3 Mal hingehen müsste. Genau. Und das hat aber das hat zu einer dauerhaften Lösung dann geführt. Mhm. Weil sie einfach, also was ich sagen will, Jugendliche ernst nehmen und mit ihnen reden, wie man selber will, dass man mit einem spricht. Und Jugendliche sind auch nur Menschen. Sehr, sehr, sehr wichtige Menschen. Und uns unterstützen, also den Verein unterstützen, ich finde, die gesamte Jugendarbeit gehört unterstützt und die soziale Arbeit gehört unterstützt. Auch das KIO-Netz, also es gibt in Wien nicht nur unseren Verein, es gibt auch noch ganz, ganz viele, viele kleine, mittlere, große Vereine und Organisationen, die wirklich super Arbeit machen. Und besonders hervorheben möchte ich das KIO-Netz. Da kann man zum Beispiel auf KIO-Netz.at schauen. Da ist auch Rettet das Kind dabei. Und unseren Verein unterstützen kann man so, indem man einfach unsere Angebote halt in Anspruch nimmt, indem man halt gelegentlich auf die Homepage schaut und da Aktuelles sieht man eigentlich mit zwei Wochen Verzögerung sieht man, was wir so im letzten Monat getan haben, und indem jeder und jede halt der Bezirkspolitik und der Stadtpolitik schreibt, wie wichtig also der Stadtpolitik, wie wichtig die Jugendarbeit und soziale Arbeit in Wien ist. Und der Bezirkspolitik schreibt, wie toll Balloon Do das macht.
Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zucker Frage. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Es sind jetzt 5 Jahre vergangen. Wir haben das Jahr 2026. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
In 5 Jahren. Balloon Do ist 30 Jahre oder 31 Jahre alt geworden. Es war ein schönes Fest, ihr zwei wart auch da. Alle Mitarbeiterinnen werden fair bezahlt, sind alle in Verwendungsgruppe 8. Der Verein ist eine notwendige Institution, beziehungsweise hat den Status wie eine Schule. Wenn da was repariert gehört, dann wird's halt gemacht. Es ist eine Notwendigkeit. Dann, dass ich gesund bin und alle Menschen um mich herum auch gesund sind. Und dass es, allen gut geht.
Mit diesen schönen Schlussworten sind wir eigentlich am Ende angelangt. Es war ein irrsinnig tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Aber es ist ja noch nicht ganz vorbei. Gibt es denn noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
Was mir wichtig wäre, ist halt, weil ich halt auch da sitze, also als Vertreter des Vereins, dass es einfach, dass sich jeder, wenn man nicht weiß, was Jugendarbeit ist oder sich nicht darunter vorstellen kann, auch in den anderen Bezirken, ich weiß ja nicht, wer das hört, dass man sich halt an die Vereine halt wendet. und halt mit ihnen in Kontakt tritt und dass sie hoffentlich die anderen Vereine das halt auch halt von ihrer Arbeit erzählen und dass da einfach gesehen wird, dass es wirklich ein seriöser Beruf ist. Dass er wirklich auch verdammt anstrengend sein kann und psychisch herausfordernd. Also zeigt Interesse an der Jugendarbeit, an der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist so ein breites Feld. Aber also wer sich für Jugendarbeit, also unsere Arbeit, mobile Jugendarbeit interessiert, dann bitte sich mit den Einrichtungen in Verbindung setzen, wenn es irgendwelche Probleme zu Hause gibt oder sonst was. Es gibt in jedem Bezirk ein oder mehrere Vereine. Und dann das Zweite ist, bitte, es klingt so blöd, aber ja, das bin halt ich, bitte sprecht mehr miteinander. Also auch ich habe eine feste Meinung, aber auch ich lasse mich überzeugen mit Argumenten. Also ich finde es einfach wichtig für die Gesellschaft und für die Zukunft, dass man einfach mehr miteinander spricht, selbst wenn es nur Zuhören ist.
Damit bleibt es mir zu sagen, danke für das Gespräch, es war wirklich spannend und die Einblicke in deine Geschichte, in deine Arbeit, in den Verein, in die Arbeit für Jugendliche. Es ist wirklich ein toller Job, den ihr macht und es ist echt total wichtig für den Bezirk und in allen Bezirken. Und ich finde es ganz toll, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, weil es eigentlich dann darum geht auch, dass wir besser gemeinsam zusammenleben in der Stadt. Unsere restlichen Folgen von Mich und Zucker kann man hören auf www.michundzucker.at und auf allen gängigen Plattformen. Und wenn man unsere Folgen besonders mag, dann kann man sie dort auch liken, sharen und bewerten.